Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
Du da, trag dieses Kreuz. Worte, die Simon von Kyrene in seiner Eile anhalten. Simon stammt, wie sein Name verrät, aus Kyrene, einem Ort in Nordafrika, dem heutigen Libyen. Es ist ein Freitag wie viele andere. Es ist die gleiche Hitze, die gleiche Uhrzeit, die gleiche Müdigkeit, der gleiche hungrige Bauch, der ihn in der Mittagspause von der Feldarbeit nach Hause treibt. Er bahnt sich einen Weg durch die Menschen, die sich durch die engen Straßen von Jerusalem drängen. Es ist laut und voll in der Stadt, was zum Passafest nicht ungewöhnlich ist. Die Stimmung ist aufgeladen, denn die üblichen Spannungen zwischen den Römern und der jüdischen Bevölkerung begleiten den Alltag in dieser Stadt und bringen Unruhe hinein. Es ist ein Tag wie viele andere und dennoch ist an diesem Tag etwas anders. Zu der gewohnten Atmosphäre mischt sich eine Feindseligkeit, die ihm im Vorbeigehen entgegenschlägt. Die herannahende Menschenmenge ist aufgeheizt. Sie brüllt. Er hört, dass manche Wörter wie Gotteslästerer brüllen. Er fängt Wortfetzen auf wie weg mit ihm, von wegen König und ans Kreuz mit ihm. Simon entdeckt in diesem brüllenden Mob aber auch einige Männer und Frauen, deren Gesichter von Schmerz und Leid und Trauer gekennzeichnet sind. Dass die Römer jemanden zum Tode am Kreuz verurteilen, kommt vor. Dass die jüdische Bevölkerung das allerdings so unterstützt, ist selten. Und während Simon noch versucht, sich einen Reim auf diese Szene zu machen, wird er plötzlich von einem römischen Soldaten am Arm gepackt. Du da, hilf diesem Verrückten, sein Kreuz zu tragen. Simons Blick fällt zum ersten Mal auf den Mann, der von Gewalt und Misshandlung gekennzeichnet am Boden kauert. Kraftlos und nicht mehr in der Lage, das Kreuz zu tragen, das neben ihm liegt. Simon gerät in eine Situation, in der er nicht weglaufen kann. Er ist zur falschen Zeit am falschen Ort und wird dazu verdonnert, für einen Verurteilten das Kreuz zu tragen, an dem dieser sterben soll. Ein Freitag wie viele andere wird für Simon zu einem Erleben, das ganz plötzlich in sein Leben bricht. Vielleicht geht es dir mit diesem Karfreitag ähnlich. Man stolpert in die Osterferien, man stolpert vielleicht auch in diese Woche, ist unbedarft, trifft vielleicht so manche Vorbereitung für das Wochenende, plant dieses und jenes, überlegt sich das Essen und malt Ostereier an. Und dann ist plötzlich Freitag. Draußen blüht der Frühling und dann soll man sich an einen Kreuzestod erinnern. Befremdlich, unzugänglich, von der eigenen Lebensrealität doch weit weg. Der Karfreitag ist sicher der sperrigste aller Feiertage, denn rund um das Kreuz lässt sich nichts schönreden, nichts abmildern. Ein grausames Geschehen, mit dem ich mich eigentlich selbst wenig beschäftigen möchte. Und ich war immer die Erste, die bei jeder Jesus-Verfilmung den Saal verlassen hat, wenn es Richtung Kreuz ging. Heute stolpern wir gemeinsam in diese Begebenheit vor 2000 Jahren und nähern uns diesem Kreuzesgeschehen über drei Perspektiven an, drei Menschen, die mit diesem Kreuz zu tun haben und uns vielleicht einen Zugang eröffnen. Daher möchte ich eine Einladung aussprechen. Eine Einladung, in der nächsten Stunde diesen Weg mitzugehen. Dabei geht es nicht um die Details der Grausamkeit an diesem Tag, sondern es geht darum, welche Auswirkungen die Begegnung von diesem Jesus mit den Menschen rund um das Kreuz auf ihr Leben und auch auf unser Leben hat. Simon war zur falschen Zeit am falschen Ort, doch dabei bleibt es nicht. Wir wissen nicht, was auf diesen Metern, wo er diese Balken aus Jerusalem auf die Schädelstätte Golgatha genannt trägt, was da genau passiert. Wir erfahren aber an anderer Stelle, dass Simon von Kyrene und auch seine Familie zu den Christen dazugehörte. Die Begegnung mit Jesus hinterlässt ihn verändert. Sah er in den Augen von Jesus die Güte Gottes? Erlebte er, wie auch andere vor ihm, dass Jesus bis in die Tiefen seines Lebens, seiner Seele blicken konnte? Simon trägt das Kreuz für Christus eine Wegstrecke und wird damit zur Personifizierung der Aufforderung, dass Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgt, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Was Simon vielleicht noch nicht in diesem Moment, aber auf jeden Fall später begreifen wird, ist die Tatsache, dass dieser Mann, dessen Kreuz er trägt, viel mehr tragen wird als er. Er trägt diese Balken, aber Jesus bringt die ganze Ungerechtigkeit dieser Welt, alles Leid, alle Schuld dieser Welt an dieses Kreuz und wird damit zur Hoffnung für die Welt. Simon begegnet Jesus in seinem scheinbar schwächsten Moment, in seiner Kraftlosigkeit und seinem Schmerz und ist danach nicht mehr derselbe. Hineingeraten, hineingestolpert, aber verändert. Es sind Momente von Ewigkeit, die inmitten dieses grausamen Geschehens die Wärme und Liebe von Jesus beim Einzelnen ankommen lassen. Bei Simon von Kyrene, bei dir und mir. Ich möchte beten. Jesus, ein Blick von dir und meine Welt steht Kopf. Ein Funke von dir und mein Innerstes wird lebendig. Ein Moment mit dir und meine Gedanken ruhen. Ein Wort von dir und meine Seele wird gesund. Ich bin nicht mehr wie vorher. Dank dir werden Dinge anders. Dank dir wächst in mir Glaube. Dafür danken wir dir. Amen. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, die Verse 18 bis 25. Man kreuzigte ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen, König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, um mein Gewand haben sie das Los geworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. In diesem Text begegnen uns auf wenigen Zeilen schon unterschiedliche Perspektiven. Für die römischen Soldaten ist das Tagesgeschäft. Sie kreuzigen einen und nehmen dessen Besitz. Am Kreuz steht aber noch jemand, worauf wir einen kurzen Blick werfen wollen. Am Kreuz steht Maria von Magdala. Eine beeindruckende Frau mit einer erstaunlichen Geschichte. Sie bleibt bei Jesus, selbst als der Großteil der Jünger aus Angst und Schrecken das Weite gesucht hat. Als Maria von Magdala Zeit vorher Jesus kennengelernt hat, begegnet sie ihm in einem zerbrochenen Zustand. Sie ist dämonisch belastet. In ihrem Leben war es zu Verstrickungen gekommen, die sie in innere und äußere Unfreiheiten gebracht hatte. Als sie Jesus trifft, heilt er sie. Er befreit sie aus dieser Zerrissenheit, führt sie aus der Abhängigkeit und hilft ihr zurück ins Leben. Maria taucht in den Evangelien immer wieder auf. Wo Jesus ist, scheint sie nicht fern. Sie wird zu einer seiner treuesten Nachfolgerinnen und reist mit den Jüngern mit. Sie erlebt seine Wunder aus erster Reihe, staunt über seine Weisheit und verinnerlicht seine Worte. Mich beeindruckt Maria mit ihrer stillen, mit ihrer schlichten, mit ihrer bleibenden Präsenz. Sie ist da. Sie bleibt. Sie glaubt. An ihrem Leben ist die verändernde Kraft Gottes in ganz besonderer Weise sichtbar. Sie wusste genau, was sie Jesus verdankte und setzte ihr Leben auf diese Karte. Sie wollte nah bei Jesus bleiben und wich nicht von seiner Nähe, auch am Ende nicht. Wer Jesus ist, das lässt sich erklären, das lässt sich erzählen, aber am eindrucksvollsten ist es doch da, wo Jesus im Leben eines Menschen Veränderung bewirkt hat. Maria war suchend, abhängig, verzweifelt und erlebt bei Jesus Freiheit und Antwort auf ihre Sehnsucht. Der Schriftsteller C.S. Lewis, der zuerst ein erbitterter Atheist war und dann Jesus fand, formuliert es folgendermaßen. Wenn ich in meinem Inneren ein Verlangen spüre, das durch kein Erlebnis in dieser Welt gestillt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Maria hat diese andere Welt, diese neue Realität, dieses Reich Gottes im Blick. Als sie Jesus trifft, wird alles anders. Und sie bleibt. Sie verschließt ihre Augen nicht vor dem Leid. Sie flieht nicht in Angst. Sie bleibt nah. Vielleicht weint sie. Vielleicht klagt sie. Vielleicht ist ihr Inneres ganz durcheinander. Aber sie möchte diesem Jesus, der alles für sie gegeben hat, nahe sein. Genau dort, wo du bist, da will ich sein. Finde mich in deiner großen Geschichte mit der Menschheit ein. Mit dem Blick auf dich gerichtet, formt sich meine Perspektive neu und ich fange an zu sehen. Sehe den, der mich zuerst sah. Finde den, der mich zuerst fand. Nähere mich dem, der sich mir zuerst näherte. Ich werde gefunden von dem, der nach mir suchte. Mensch, wo bist du? Es ist die erste Frage, die uns am Anfang der Bibel begegnet. Wo bist du? Mensch, wo bist du? Am Anfang sucht nicht der Mensch nach Gott, sondern Gott fragt nach dem Menschen. Und es ist auch eine Frage, die mich rund um das Kreuzesgeschehen beschäftigt. Wo bist du? Wo bin ich? Wo sind wir? Sind wir Jesus nahe? Suchen wir den Abstand, weil er nicht so ist, wie wir ihn erwartet haben? Fliehen wir, weil uns die Welt Angst macht? Wo bist du? Maria fordert mich heraus, weil sie nahe bleibt, weil sie nicht flieht. Sie hat erfahren, dass Jesus keine Berührungsängste zu ihrem Leid hatte. Sie scheint keine Berührungsängste zu seinem Leiden zu zeigen. Ihr fällt vielleicht auch gar nichts anderes ein, was Sinn machen würde, als in seiner Nähe zu bleiben. Wo der Gott ist, der Mensch geworden ist, um uns nahe zu sein und uns in seine Nähe einlädt. Wir werden für einen Moment stille und lassen diese Frage, wo bist du am Kreuz, für einen Moment auf uns wirken. Von Simon, der in das Kreuzesgeschehen hineinstolpert, über Maria, die aus freien Stücken nahe bleibt, gehen wir zu einer dritten Person, die im Text des Johannesevangeliums nur ganz beiläufig erwähnt wird. Es heißt dort in Vers 18, man kreuzigte Jesus und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. In dem biblischen Text tauchen keine Namen auf. Sie werden in späteren apokryphen Texten als Gestas und Dismas bezeichnet und wir halten bei diesem Dismas für einen Moment inne. Wir lernen diesen Dismas nur in den letzten Zügen seines Lebens kennen. Er wird als Verbrecher vorgestellt, auch wenn wir nicht erfahren, für welches Verbrechen er bestraft wird. Vielleicht war er ein Dieb, vielleicht auch ein Mörder. Sein Leben war vermutlich hart, voller Leid, unter schlechten Voraussetzungen gestartet und endet mit der Tragik einer grausamen Hinrichtung. Es ist der Tiefpunkt eines zerbrochenen Lebens und wird zur Abschreckung und Sozialkontrolle genutzt und in der Öffentlichkeit vollzogen. So will man nicht enden. An diesem Kreuz hängt aber nicht nur ein Mann, der etwas verbrochen hat, sondern der gebrochen wurde. Die einzige Hoffnung in so einem Moment ist, dass das Leiden sich nicht hinauszögert, sondern der Tod möglichst schnell eintritt. Der andere Verbrecher auf der anderen Seite spottet über Jesus und verhöhnt ihn mit den Worten, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Das ist nicht das, was Dismas empfindet. Der Unterschied zu Jesus ist ihm klar. Er sagt, wir werden doch zu Recht bestraft, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Jesus hängt unschuldig am Kreuz. Dessen ist sich Dismas gewiss. Über Jesus hängt ja die Aufschrift König der Juden und etwas in Dismas lässt einen letzten Funken Hoffnung zu. Was ist, wenn dieser Jesus nicht nur König der Juden ist, sondern auch ein König für Verbrecher ist? Was ist, wenn dieser Mann wirklich der ist, von dem er behauptet zu sein? Und vielleicht treffen sich ihre Blicke am Kreuz und vielleicht sieht auch er in den Augen von Jesus die Liebe Gottes. In der gleichen Situation und doch in einer so unterschiedlichen Lage. Der Blick von Jesus trifft ihn, ein Blick, der ihn nicht verachtet, nicht höhnt und nicht alleine lässt. Ein Blick von Liebe, von Trost, ein Blick von Hoffnung. In seinen letzten Momenten wendet sich Dismas an Jesus und sagt, Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus, denk an mich. Jesus, denk an mich. In diesem so kurzen Satz, in dieser so existenziellen Not, ist so viel ausgedrückt. Er hat nichts zu geben, er bringt nichts mit, was einem König gebührt, aber er wagt das Vertrauen, sich in seiner ausgelieferten Situation Jesus hinzuhalten. Und die Worte von Jesus brechen in dieser ohnmächtigen Situation mit so einer machtvollen Klarheit hinein. Er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ein Versprechen voller Hoffnung, ein Zuspruch, der inmitten dieser aussichtslosen Lage ein Licht am Ende des Tunnels aufzeigt. Dieser Verbrecher atmet seine letzten Augenblicke mit der Zuversicht, dass er bei Jesus sein wird. Und diese Gnade, die ihm begegnet, dieser Zuspruch am Kreuz, stellt so manche unserer religiösen Vorstellungen auf den Kopf. Er ist nicht getauft. Er hat noch nie an einem Abendmahl teilgenommen. Er war vermutlich nicht regelmäßig in der Kirche, konnte keine Bibelverse auswendig, hat keine guten Werke vorzuweisen. Und hier in seinem letzten Moment reduziert sich alles auf einen entscheidenden Moment, das Vertrauen auf diesen Jesus zu setzen. Dismas hängt leidend am Kreuz und Jesus tut kein Wunder, nimmt ihm nicht den Schmerz in dieser Situation. Auf diesen Menschen wartet unverweigerlich der Tod. Und er darf erfahren, dass Leid Schmerz und sogar der Tod nicht Zeichen der Gottesferne sein müssen. Denn genau das Gegenteil ist bei ihm der Fall. Er ist Christus in dieser existenziellen Situation so nahe wie niemand sonst. Und während sich nichts an den äußeren Umständen ändert, vollzieht sich innerlich bei ihm eine Wandlung. Denn dieser König neben ihm ist nicht einfach nur unschuldig, sondern der König der Ewigkeit, der menschgewordene Gott, der für die Schuld und Last der ganzen Welt stirbt. Im Johannesevangelium 3, Vers 16 heißt es: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt, auch ein Verbrecher kurz vor seiner Hinrichtung, der seine Hoffnung auf die Hilfe Gottes setzt. Jeder, der an ihn glaubt. Jeder Mensch darf Gnade empfangen, ganz gleich, welche Vorgeschichte er mitbringt. Jeder, der an ihn glaubt. Du und ich dürfen die rettende Liebe dieses Gottes erfahren und ewiges Leben beginnen. In diesen letzten Worten zwischen Jesus und dem Mann am Kreuz liegt etwas unendlich Tröstliches auch für uns. Auch wir finden uns in Situationen wieder, die ausweglos erscheinen und manchmal vielleicht auch sind. Wir verzweifeln an unseren Beziehungen, unseren Unfähigkeiten, unseren Begrenzungen, an mangelnden Ressourcen und ungestillten Sehnsüchten, an Chaos, an Sünde, an Krieg, Gewalt, Krankheit, Einsamkeit und manchmal auch an Gott selbst. Unser Leben fühlt sich vielleicht manchmal an wie so ein Schachmatt. Wir können uns selbst nicht retten, nicht aus der Enge selbst befreien, aus der Not nicht selbst erlösen. Dieser Verbrecher ruft uns zu, der König hat noch einen Zug. Selbst im Sterben gibt es Hoffnung, weil dieses Sterben mit einer Verheißung und einer Zusage verbunden ist. Die Lage am Kreuz ist nicht aussichtslos. Inmitten dieser Ohnmacht ist der König am Kreuz nicht schachmatt und sein letzter Zug geschieht aus Liebe für die Menschheit. Wenn wir das Abendmahl feiern, erinnern wir uns jeden Sonntag daran, was Jesus für uns getan hat. Dass Jesu letzter Atemzug sein letzter Zug für die Menschheit ist. Jesus stirbt, damit wir leben dürfen. Jesus stirbt aus Liebe, lässt uns seine Liebe erfahren und lädt uns ein, diese Liebe auch immer wieder aufs Neue zu erfahren und Gnade zu empfangen. Und ich lese die Worte aus 1. Korinther, Kapitel 11, wo uns berichtet wird, was Jesus gesagt hat, als er das Abendmahl für seine Jünger eingesetzt hat. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. Er dankte Gott, er brach das Brot in Stücke und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut das in Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tut das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für das, was du getan hast. Du hast dein Leben gegeben, damit wir Leben haben. Du bist Mensch geworden, um uns die Liebe Gottes nahezubringen. Und du trägst an das Kreuz all das, was die Menschen von Gott trennt. Unsere Schuld, unsere Scham, du überwindest sie mit deinem Tod. Lass uns das heute neu erfassen, uns dem annähern, was am Kreuz geschieht. Und deine Liebe inmitten dieses Chaos und dieser Grausamkeit erkennen. Dass du es wieder tun würdest, aus Liebe. Und daran setzt sich unsere Hoffnung fest. Darauf wollen wir blicken. In deinem Namen. Amen. In der Zeit des Abendmahls kannst du dir Zeit nehmen, mit den Liedern einfach zu antworten. Dir Zeit zu nehmen, Gott das entgegenzuhalten, was du gehört hast. Du bist eingeladen, auf diesen Jesus zu blicken und zu fragen, wo du gerade stehst und wo er dir begegnen kann. Wenn du an Jesus glaubst und an diesen Jesus glauben möchtest, dann bist du ganz herzlich eingeladen, zum Abendmahl zu kommen. Es gibt zwei Stationen, hier vorne und dort hinten. Du kannst eine Oblate nehmen, sie in den Saft tauchen und dir zusprechen lassen, dass diese Liebe Gottes dir gilt. Du kannst auch hier vorne am Kreuz einen Moment sitzen, verweilen, beten. An diesen Stationen, an den Abendschmalstationen und vorne auch am Kreuz liegen Karten aus. Und du kannst dort ein kurzes Gebet notieren oder eine Perspektive notieren, die dir wichtig geworden ist, und sie mitnehmen. Und vielleicht möchtest du auch für dich beten lassen. Sean und Nadine werden hier vorne sein und du darfst gerne auf sie zukommen und für dich beten lassen. Und nun kommt, ihr seid eingeladen. Seht und erfahrt, wie voller Liebe und Gnade Christus dich anblickt. Amen. In den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über alle Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Amen. Der Karfreitag endet mit einem Schrecken. Aber es ist nicht das Ende der Geschichte, sondern wir feiern Ostern und möchte euch alle herzlich einladen, nach diesem Cliffhanger nicht trüb zu bleiben, sondern in der Vorausschau auf den Sonntag voll Hoffnung hier zu gehen. Ganz herzliche Einladung am Sonntag. Wir beginnen um 11 Uhr im Festsaal mit einem Brunch. Kommt gerne dazu. Wir brunchen gemeinsam und feiern dann um 13 Uhr hier den Ostergottesdienst. Ganz herzliche Einladung. Ihr dürft mit diesem Blick, dass in dieser Ohnmacht die Majestät von Gott sichtbar wird, in dieses Wochenende gehen und diesen König in euren Herzen mittragen. Wir verlassen diese Kirche einfach in der Stille. Und wer noch gerne etwas sitzen bleiben möchte, diese Musik und die Worte auch noch nachklingen lassen möchte, der ist ganz herzlich eingeladen, noch zu bleiben. Wir wollen hier einfach noch eine Atmosphäre der Stille und des Verweilens gestalten. Und wer sich gerne unterhalten möchte, der kann das auf dem Vorplatz tun.
Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!